O Land, 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 höre des Herrn Wort aus Gethsemane. Verraten durch einen Kuss. Wer wird schon gerne mit einem Kuss verraten? Wer liebt es, durch einen Kuss an das Messer geliefert zu werden? Und genau das ist mit Jesus geschehen. Er, der vollkommene Mensch, er, der den Menschen in völliger Liebe begegnete, er, der jedem Menschen Achtung und Respekt entgegenbrachte, der sich der Ausgestoßenen angenommen hat, der sich den Verachteten zuwandte, er wird durch einen Kuss verraten. Jesus Christus, der Herr über die Naturgesetze, der dem Wind und den Wellen befiehlt, schweig, sei still, der mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende satt macht, Blinde sehend. Lahme konnten durch sein Wort wieder gehen. Selbst Tote hat er vom Tode erweckt. Er wird durch einen Kuss verraten. Der Schöpfer des Universums, der Abglanz von Gottes Herrlichkeit, er der ewige Gott ohne Anfang und ohne Ende. Er wird durch das Innigste, das wir Menschen haben, durch einen Kuss ausgeliefert. Was für eine Tragik! Der Herr Jesus hat ungefähr ein halbes Jahr, bevor er am Kreuz von Golgatha starb, angefangen im Oktober ungefähr 29 nach Christus, hat er angefangen, seinen Jüngern Schritt für Schritt immer mehr klar zu machen, dass er nach Jerusalem gehen würde, um dort zu sterben. Wir lesen in Matthäus 16, Vers 21, wie der Herr Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal öffentlich darüber sagt, dass er nach Jerusalem gehen würde und dort von den Ältesten, von den führenden Priestern und Schriftgelehrten, was er alles erleiden müsse. Er werde getötet und am dritten Tage auferstehen. Insbesondere der Petrus, er nimmt ihn zur Seite und er sagt ihm in Matthäus 16, 22, da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, auf keinen Fall darf dir so etwas geschehen. All das zeigt uns das ganze Unverständnis der Jünger. Der Petrus und mit ihm all die anderen hatten nicht verstanden, was eigentlich das Kommen des Herrn für Jesus bedeutete, weswegen er gekommen ist, was das Ziel seines Kommens war. Jesus war in erster Linie gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, um die Schrift zu erfüllen. Das, was das Alte Testament in Bezug auf ihn sagt, was Mose und die Propheten über ihn geredet haben, was zum Beispiel ein Psalmist sagt, im Psalm 40, was wiederholt wird, auch im Hebräerbrief, wo es heißt, Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, und das ist der Herr Jesus gemeint, da sprach ich, siehe, ich komme, im Buche steht von mir geschrieben, deinen Willen, o Gott, zu tun. Denn dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das ganze Alte Testament, beginnend bei Mose, weist immer wieder neu hin auf Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und der letzte Prophet des Alten Testaments, Johannes der Täufer, er bestätigt das und er sagt dort unten am Toten Meer, als er den Herrn Jesus sieht kommen, sagt er, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Weltsünde hinwegträgt. Jesus, er war gekommen, um in erster Linie den Willen des Vaters zu tun. Leider waren die Jünger so stark mit sich selber beschäftigt. Sie waren sich am Drehen um sich selbst, gefangen in ihren Vorstellungen. Und sie konnten so die Zusammenhänge des Wortes Gottes nicht erkennen. Sie waren blind für Gottes Wege und Gottes Heilsabsichten. Und das Schöne ist, wir sehen den Herrn Jesus, wie er dann seine Jünger nimmt, insbesondere den Petrus, den Jakobus und den Johannes. Er nimmt sie und er geht mit ihnen auf den Berg der Verklärung. Einige Tage zuvor hatte der Herr Jesus das erste Mal gesagt, dass er in Jerusalem leiden würde. Der Petrus hat ihm gewehrt. Und dann nimmt der Herr Jesus eben diesen Petrus, den Jakobus und den Johannes, und er geht mit ihnen auf einen hohen Berg. Man weiß nicht genau, welcher Berg es war. Vielleicht der Tabor oder der Hermon. Spielt keine Rolle. Auf alle Fälle, der Herr Jesus nimmt seine Jünger, um ihnen zu zeigen, was das Ziel seines Kommens ist. Und wir lesen in Matthäus 17, Abvers 1. 6 Tage, also nachdem der Herr Jesus seine erste Leidensankündigung gemacht hat, heißt es da, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Und sie stiegen mit ihnen hinauf auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia und die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Also hier sehen wir mit aller Deutlichkeit, was das Ziel eines seines Kommens ist, das, was die Propheten, was Mose im Alten Testament vorausgesagt hatten. Jesus, das Lamm Gottes, würde kommen, um als Lamm auf Golgatha zu sterben. Er würde kommen, um seinen Vater zu verherrlichen, um die Sünde der Welt wegzutragen, um eine ewige Erlösung zu schaffen. Petrus, Jakobus und Johannes sind zugegen. Und sie sind Zeuge von dem, was sie, Mose und Elia, mit dem Herrn Jesus besprechen. Das sehen wir in Lukas 9, Abvers 31. Dort sehen wir uns die Sprache mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Musste Jesus an sein Ende, an seinen Auftrag erinnert werden? Musste Jesus noch einmal irgendwie fokussiert werden auf seine Aufgabe? Der Herr Jesus war sich völlig im Klaren, was das Ziel seines Kommens war. Der Herr Jesus wusste, dass an über 300 Stellen im Alten Testament auf ihn hingewiesen wird, auf den Ort seiner Geburt, auf die Zusammenhänge seines Leidens. Ja, sogar beschrieben im Psalm 22, welchen Art des Todes er sterben würde. Der Herr Jesus wusste alles. Der Herr Jesus kannte die Stelle zum Beispiel in Sacharja 11, Vers 12, wo es heißt, dass der Messias für 30 Silberlinge verkauft werden würde. Der Herr Jesus wusste, was ein Prophet David sagte, dass sie ihn durchgraben würden, dass sie seine Hände und Füße durchgraben. Er wusste das alles. Er wusste, dass sein bester Freund ihn verraten. Er kannte das alles. Jesus kannte die Stelle aus Jesaja Kapitel 50, wo es heißt, ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen den Raufenden, und mein Angesicht verbarg ich nicht vor ihrem Schmähung und Speichel. Das wusste der Herr Jesus alles, es war ihm alles bekannt. Wer es nicht wusste, irgendwie nicht registrierten, nicht in ihr Herz gefallen war, das waren die Jünger. Nein, sie waren am Diskutieren. Können wir nachlesen, Matthäus Kapitel 18, Vers 1. Sie waren am Streiten darüber, wer der Größte ist, wem der Ehrenplatz in seinem Reich zustehen würde. Sie waren so mit sich selber beschäftigt. Und so kommen sie immer näher nach Jerusalem. Immer näher zu dem Ziel, den sich Gott selber gesetzt hat, vor Ewigkeiten in seinem Herzen. Und so kommen sie und noch einmal zeigt der Herr Jesus, wer er eigentlich ist. Jesus tut noch einmal ein Wunder, von dem alle Pharisäer, Schriftgelehrten, von den Juden, sie wussten, das kann nur der Messias tun. Der Herr Jesus erweckt den Lazarus vom Tod. Lazarus, ein Freund des Herrn Jesus, der wohnte zusammen mit seiner Schwester Maria und Martha in Bethanien, ungefähr 3 Kilometer östlich von Jerusalem gelegen. Dieser Lazarus, er war gestorben. Er lag nun schon 4 Tage im Grab. Der Verwesungsprozess war schon weit fortgeschritten. Die Martha sagt, er stinkt. Und gerade an diesem Lazarus beweist der Herr Jesus, noch ein letztes Mal, wer er ist. Er wollte Gottes Herrlichkeit offenbaren. Er wollte, dass seine Jünger endlich kapieren, wer er ist, dass sie begreifen, dass er der Messias ist. Und so sagte der Herr Jesus mit wunderbarer Stimme, ruft: Der Lazarus, komm heraus. Und dann lesen wir in Johannes 11, Vers 44, und der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Aber leider ist da nicht ein Überzeugtsein der Jünger und noch viel weniger seine Gegner. Seine Gegner, sie rotten sich zusammen und sie beschließen, den Herrn Jesus umzubringen. Johannes 11, 47, was für eine Tragik. Da versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer. Sie versammelten sich und hielten einen Rat und sie sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Und dann kommen sie zu einem tragischen Entschluss, dann heißt es nämlich in Vers 53, und von dem Tage an beschlossen sie, dass sie ihn töten, dass sie ihn umbringen. Und da kommt der Anfang dieses Kusses. Der Judas, sein Freund, der 3 Jahre mit ihm unterwegs war, der Zeichen und Wunder getan hatte, der erlebt hat, wie der Herr Jesus aus 5 Broten, 2 Fischen eine ganze Menge von 5000 Männern satt macht. Und da geht dieser Judas. Wir lesen das in Lukas 22. Und Judas ging hin zu den führenden Pharisäern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und sie beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden. Und so suchte er von dann an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu verraten. Und so kommen wir näher, Schritt für Schritt, näher nach Gethsemane. Gethsemane. Im Hebräischen heißt es Gatschmanim. Und das bedeutet nichts anderes als Garten der Ölpresse. Jesus erging ganz bewusst in diesen Garten der Ölpresse. Und zur Zeit des Herrn Jesus wuchsen dort Ölbäume, auch heute hat es noch dort Ölbäume. Und es gab nicht nur Ölbäume, sondern auch, es gab auch Grotten, auch diese Grotten kann man heute noch anschauen, wo wahrscheinlich diese Ölpressen standen und dieses Olivenöl gepresst wurde. Dieser Garten, er liegt am Fuße des Ölbergs, gleich neben dem Kidrontal, östlich der Altstadt von Jerusalem. Und die Bibel berichtet uns, dass Jesus die Gewohnheit hatte, dort in diesen Garten zu gehen, oft zu übernachten, sich darin aufzuhalten. Und so geht der Herr Jesus in diesen Garten. Zuvor hat er sich noch einmal mit seinen Jüngern zusammengesetzt. Noch einmal hat er diesen Pessachabend gefeiert, das letzte Mal. Das können wir nachlesen, Johannes Kapitel 13 bis 17. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, sie hingewiesen auf die Wohnung im Hause des Vaters, sie eingeladen, bei ihm am Weinstock zu bleiben, den Heiligen Geist verheißen, für sie gebetet und ihnen versprochen, sie nie loszulassen. Mit diesem Versprechen erhebt sich der Herr, er geht nach Gethsemane. Auch der Judas, er wusste um diese Gewohnheit. Der Judas hatte das Fest schon verlassen. Der Herr Jesus hatte das Abendmahl eingesetzt. Der Judas war zuvor weggegangen in die finstere Nacht. Er hatte sich zusammengerottet mit den Feinden des Herrn Jesus. Er war dabei, seinen Verrat, den er schon lange in seinem Herz beschlossen hatte, zur Vollendung zu führen. Und so geht der Herr Jesus, er geht nach Gethsemane, nach Gatschmanim, in die Ölpresse Gottes. Er geht an den Ort des Verrats, er geht an einen Platz der Niedertracht. Er geht dorthin, wo ein geheuchelter Kuss ihn schlussendlich die Verhaftung besiegeln würde. Er geht an den Ort, wo seine Jünger erneut nicht begreifen, was geschieht. Wo seine Jünger erneut in Schlaf verfallen. ja, sie von ihm abwenden und alle gehen davon. Er geht an den Ort, wo er schlussendlich der Hölle preisgegeben wird. Was für ein Widerspruch. Er geht in die Ölpresse Gottes. Hat er nicht allen gedient? Er, dem alles gehört, auf dessen Wort alles gehorcht. Er geht in Gottes Ölpresse, allein, verraten, verkauft. Und dann lesen wir, was mit ihm passiert. In Markus 14, 33. Und auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt. Und er sagte zu ihnen: Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier, wachet, haltet euch wach. Und dann geht er nur einen Steinwurf. Und seine Freunde, sie schlafen. Jesus in der Ölpresse Gottes. Olivenöl wird wie folgt hergestellt. Damals, wir waren jetzt im Urlaub, waren wir in Jaén. Jaén ist die Welthauptstadt, so wird es gesagt, des Olivenöls. Da wachsen über 70 Millionen Bäume in einem Gebiet. Und dort besuchten wir auch eine alte Ölpresse, wo gezeigt wird, wie zur Zeit der Antike das Öl gepresst wurde. Und Olivenöl wird in einem dreifachen Verfahren wird es hergestellt. Zuerst werden die Oliven geerntet und dann direkt werden sie gepresst. Das heißt, zuerst werden sie gemahlen, das ist der erste Prozess. Und dann werden diese Brei wird dann gepresst in Körben mit großem Druck. Und als drittens scheidet sich das Wasser und das Öl voneinander. Ein dreifacher Prozess. Mahlen, pressen, trennen. Der Herr Jesus, er geht dreimal in den Garten Gethsemane, ganz allein. Dreimal in die Ölpresse Gottes. Dreimal fällt er auf die Knie. Dreimal betet er, ringt bis aufs Äußerste. Dreimal sagt er: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn Olivenöl hergestellt wird, da gibt es drei verschiedene Pressvorgänge. Drei verschiedene Pressvorgänge und es entsteht ein dreifaches Olivenöl von dreifacher Qualität. Die erste Pressung des Olivenöls damals, ganz speziell in Israel, war bestimmt allein für den Tempel. Dieses Olivenöl, extra virgin Olivenöl, war speziell bestimmt für den Tempel Gottes. Was will uns das sagen? Der Herr Jesus, er geht in die Ölpresse Gottes. Jesus geht ganz allein nach Gethsemane. Und er will damit sagen, allein Gott gehört die Ehre. Sein Leben war ein Leben des Gehorsams. Sein Leben war ein Leben des Dienstes. Sein Leben war nur ausgerichtet, das zu tun, was sein Vater wollte. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er suchte in allem die Ehre seines himmlischen Vaters. Er wollte ihm allein entsprechen. Der Herr Jesus betet in Johannes 17 folgendes: Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das war das Ziel, die Bestimmung seines Lebens. So wie das erste Olivenöl der ersten Pressung ganz speziell nur für den Tempel bestimmt war, war das Leben des Herrn Jesus einzig und allein auf die Ehre und die Verherrlichung des Vaters ausgerichtet. Jesus geht dorthin, sagt dreimal: Ja, Vater, dein Wille geschehe. Wir kennen alle das Lied, wo es heißt: Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens, Herr, ist dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens, Herr, ist dir dienen, Herr. Wir singen's, aber der Herr Jesus hat's getan. Der Herr Jesus war in allem völlig gehorsam. Er sagte Ja zu dem allerschwersten Weg. Und weil der Herr Jesus Ja gesagt hat, hören wir die Stimme des Vaters vom Himmel sagen, in Johannes 6, 38, sagt der Herr Jesus zuerst, ich bin nicht vom Himmel gekommen, um das zu tun, was ich selbst will, sondern um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und dann kommt die Stimme des Vaters, und das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieses Olivenöl der ersten Pressung war auch ganz speziell bestimmt für was? Für den Tempel, aber auch für das Speisopfer, ein freiwilliges Opfer. Es war ein Opfer, wo wir lesen im Alten Testament, zum guten, zum wohlgefälligen Geruch. Jesus, er ging freiwillig. Jesus hat alles getan. Das Olivenöl der ersten Pressung war auch bestimmt für das Licht des Leuchters im Tempel. Licht hat normalerweise keinen Selbstzweck, sondern Licht beleuchtet immer etwas. Licht strahlt etwas an. Licht, da wo Licht ist, da kommt Ordnung. Da wo Licht ist, da gibt es Sicherheit. Der Herr Jesus sagt, dass er das Licht ist. Und da wo Jesus ist, da strahlt die Herrlichkeit des Vaters auf. Jesus erstrahlt den ewigen Vater an, weist hin auf die Herrlichkeit des einen. Im Psalm heißt es, im Psalm 104, da heißt es, du, damit ist Gott gemeint, du, der du dich in Licht hüllst, wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke. Und im Neuen Testament wird uns dieses Licht beschrieben, nämlich in 1. Timotheus 6, 16, da heißt es, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, welches kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm gehört die Ehre und die Macht. Das Licht, Jesus Christus, weist hin auf den einen. Ihm gehört Ehre und die Macht. Der Herr Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Da, wo Gott ist, da, wo Jesus ist, da wird es Licht, da ist Klarheit, da ist Reinheit, da muss die Finsternis weichen. Und deswegen mitten in dieser Dunkelheit des Garten Gethsemanes, da wird Gottes Licht bestätigt, denn schlussendlich findet nicht die Finsternis den Sieg, sondern in Jesus Christus das Licht der Welt. Da wird Gottes Licht offenbar. Und genau das sagt auch der Herr Jesus in Johannes 14, 30. Da sagt der Herr Jesus, der Herrscher dieser Welt, also der Herrscher der Finsternis, hat sich bereits gegen mich aufgemacht, aber er finde nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Das heißt, das Licht durchbricht die Finsternis und in der größten Schwachheit wird Gottes Macht, wird Gottes Licht offenbar. In Gethsemane beweist Jesus Christus, dass er wirklich das Licht der Welt ist. Die zweite Pressung des Olivenöls, das war ein Olivenöl, das gebraucht wurde als Grundnahrungsmittel in Israel. Man hat Brot genommen und dieses Olivenöl hineingetaucht und es war ein gesundes, vollwertiges Lebensmittel. Olivenöl steht für Leben, für Segen, für Fülle. Was sagt der Herr Jesus an einer Stelle in Johannes 6, 35? Da sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und dieses Olivenöl der zweiten Pressung, Jesus geht nach Gethsemane in die Ölpresse Gottes. Das will uns sagen, bei Jesus, da findest du die Fülle. Bei Jesus darfst du satt werden. Bei Jesus wird der Hunger nach Ewigkeit gestillt. Bei Jesus findest du echtes, wahres Leben, Leben in Ewigkeit. Der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Hat nicht der Herr Jesus das Brot gebrochen? Feiern wir nicht heute Abend das Abendmahl, wo er das Brot bricht und sagt, das ist mein Leib? Das Olivenöl der zweiten Pressung war aber auch ein Medizinalprodukt. Damit hat man die Wunde der Kranken verbunden, hat Linderung verschafft und Heilung bewirkt. Da denken wir an den barmherzigen Samariter. Da geht ein Kaufmann von Jerusalem nach Jericho hinunter. Es ist ein Weg von 1 bis 2 Tagesreisen. Und auf diesem Weg fällt er unter die Räuber. Da kommt dieser Samariter und er sieht ihn halbtot liegen. Man hat ihn ausgeraubt, zusammengeschlagen. Und dann kommt dieser Samariter und was macht er? Lukas 10, Vers 33. Und als er ihn sah, da jammerte ihn. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden. Das heißt, mit Wein hat man die Wunden gereinigt und mit Öl, Olivenöl, hat man die Wunden verbunden. Olivenöl als Pflegemittel, als Balsam, als Arznei. Und wie sie genau das möchte, ja Jesus sein, das sagt diese zweite Pressung, ich möchte dir das Brot des Lebens sein. Ich möchte Balsam sein für deine Seele, Heilung für dein Herz. Im Hohelied, da lesen wir, wie der Name Jesus genannt wird, in Hohelied 1, Vers 2, und sein Name ist eine ausgeschüttete Salbe, ist Jesus Christus. Oder in Jesaja 53, Vers 4 lesen wir, fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Kommen wir noch zur letzten, zur dritten Pressung. Diese letzte, dritte Pressung wurde dann das Pressgut, der Trester, wurde dann noch erhitzt, damit man den Rest dieses Öls noch herausholen konnte. Und dann Hitze und Pressung und das ergab ein Olivenöl, das man gebraucht hat zur Seifenherstellung. Und vielleicht kennen Sie die Aleppo-Seife, sehr gesund. Und über diese Aleppo-Seife kann man nachlesen in der Enzyklopädie. Bei der traditionellen handwerklichen Herstellung von Seife wird Olivenöl in Bodenkesseln auf offenem Feuer bis zu 3 Tage unter häufigem Rühren auf etwa 200 Grad Celsius erhitzt. Und dann gibt man immer mehr auch zur Verseifung gibt man Wasser und Sodaasche dazu. Und dann verseift sich das alles und dann nimmt man diesen Brei, breitet ihn aus zum Trocknen und das ergibt dann diese Seife. Und diese Seife ist sehr gesund als Hautpflegemittel, wird eingesetzt zur Wundheilung, hat sehr hohe Anteile an Linolsäure, reichen Vitamin A und E, sowie an Mineralien, Calcium, Magnesium und so weiter. Der Herr Jesus, er geht in die Ölpresse Gottes. Er setzt sich der Hitze des Gerichtes aus. Weswegen? Für die Reinigung unserer Schuld, für die Vergebung unserer Sünde. Wir sind alle vor Gott schuldig geworden. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann müssen wir sagen, unser Kleid ist wie ein schmutziger Lumpen. Können wir nachlesen, Jesaja 64, Vers 5. Und wir können noch so viel Seife nehmen, noch so viel Lauge nehmen. Unser Leben wird vor Gott nicht rein. Und das sagt Jeremia 2, 22. Und wenn du dich auch mit Lauge wischest, und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld von mir, von dem Gott bestehen. Gegen die Sünde ist kein Kraut gewachsen. Da ist jede Seife nutzlos. Die Lauge verliert ihre Kraft. Und gerade deswegen geht der Herr Jesus nach Gethsemane. Damit du und ich vor Gott rein werden können. Damit der Dreck unserer Schuld abgewaschen werden kann. Deswegen sagt der Herr Jesus in dieser Ölpresse Gottes, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Herr Jesus wusste nur sein Ja zu dem Weg seines Vaters, zu seinem Weg, würde uns die Vergebung unserer Schuld zurechnen. Nur durch das Blut des Lammes ist Reinigung möglich. Der Hebräerbrief sagt uns, Hebräer 9, 22, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es ist nicht irgendein Blut, sondern das Blut Jesu Christi, wie es heißt in 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Denn in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das Wort von Gethsemane will uns sagen, allein ihm gehört die Ehre. Das Wort von Gethsemane will uns sagen, nur in Christus Jesus finden wir Licht und Heil. Das Wort von Gethsemane will uns sagen, nur bei ihm, bei Jesus Christus wird unsere Seele satt. Und nur bei ihm finden wir die Ruhe. Ja, nur bei Jesus Christus finden wir Reinigung und Vergebung all unserer Schuld. Werden wir angenehm gemacht von dem Vater. Und deswegen hören wir das Wort von Gethsemane. Land, Land, höre das Wort von Gethsemane. Amen.